Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Eule Podcasts. Mein Name ist Philipp Greifenstein, ich bin Redakteur der Eule und in dieser Ausgabe spreche ich mit Katharina von Kellenbach. Katharina von Kellenbach ist emeritierte Theologieprofessorin und hat sich in die theologische Debatte im Nachgang der Forumstudie zu sexualisierter Gewalt und anderen Missbrauchsformen in der evangelischen Kirche und Diakonie mit einem Artikel in der Publikforum eingebracht, der den Titel trägt Schuld kompostieren. Nachdem ich im Eule-Podcast mit Friederike Lorenz-Sinai und Safiye Tosdan gesprochen habe, zwei WissenschaftlerInnen, die an der Forumstudie mitgewirkt haben, möchte ich nun mit Katharina von Kellenbach darüber sprechen, was theologisch nach Forum anliegt. Wir sprechen über den Umgang mit Schuld, über Vergebung und über die Frage, wie in der Kirche sichtbar, ja performativ mit Schuld umgegangen werden kann. Das Gespräch mit Katharina von Kellenbach haben wir bereits am 17. April aufgezeichnet. Wir freuen uns über eure Hinweise, Kommentare, Likes, Sternchen, läutet auch die Glocke in euren Podcatchern bzw. auf den Podcast-Plattformen, damit ihr keine neue Ausgabe des Eule-Podcasts verpasst. Frau von Kellenbach, ich freue mich sehr, dass wir uns zu diesem Thema unterhalten können. Herzlich willkommen im Eule-Podcast.
Ja, vielen Dank für die Einladung.
Sie sind emeritierte Theologieprofessorin und als Projektleiterin des Projekts Bildstörung an der Evangelischen Akademie zu Berlin aktiv und haben sich in die theologische Debatte nach der Forumstudie, nach der Veröffentlichung der Studie im Januar eingebracht mit einem, wie ich finde, sehr lesenswerten Beitrag in der Publikforum mit dem Titel Schuld kompostieren. Und wir wollen in diesem Gespräch einmal den Fragen nachgehen, die theologisch so oben aufliegen nach der Forumstudie und die Sie auch in diesem Artikel zu beleuchten versuchen. Wie sind Sie denn zu dem Thema sexualisierte Gewalt gekommen und aus welcher Perspektive widmen Sie sich dem Thema?
Also ich denke, ich würde anfangen mit dem Titel des Kompostierens. Das ist ja eigentlich schon eine gewisse Provokation, Schuld und Kompost zusammenzudenken. Ich komme zu diesem Thema wirklich aus der Täterperspektive, eher als aus der Opferperspektive, also der Frage nach der Schuld. Und zwar sowohl der individuellen Schuld, also das heißt der Täter, als auch der kollektiven Schuld, also der Institutionen, der Familien, derer, die um die Täter herum leben und die reagieren müssten, es nicht getan haben oder nur ungenügend getan haben, also die kollektive Schuld. Und der Frage, wie damit überhaupt umgegangen werden kann. Und damit habe ich eigentlich schon mit der theologischen Tradition gebrochen, die nämlich eigentlich mit der Vergebung und der Versöhnung anfängt. Also wenn in der christlichen Tradition über Schuld und Sünde gesprochen wird, dann wird eigentlich sofort von Vergebung und Versöhnung gesprochen. Ich möchte diesen Prozess umdrehen und eben nicht bei der Versöhnung und der Vergebung anfangen, sondern tatsächlich bei der Schuld und den Prozessen, mit denen sich sowohl die Individuen, also die Täter, die Schuldigen, als auch die Institutionen um sie herum beschäftigen müssen.
Für mich ist das eigentlich eine gute Perspektive insofern, als dass sie sicherlich unbequem ist, aber ja nach der Veröffentlichung der Forumstudie anliegt, denn die ist ja bestellt worden und richtet sich an eine Institution, in der sexualisierte Gewalt sich ereignet hat und weiter ereignet. Man muss sich so eine Formulierung, so eine scharfe Formulierung wie Täterorganisation vielleicht nicht unbedingt zu eigen machen, aber trotzdem ja verstehen, dass es sich bei der Kirche und der Diakonie um Organisationen handelt, in denen Täter schuldig geworden sind und in denen die Organisation eine Mitverantwortung dafür trägt, dass Taten passieren konnten, vor allen Dingen auch sich wiederholen konnten. Das hat ja die Forumstudie eindrücklich gezeigt. Die Forumstudie hat auch gezeigt, dass es einen Unterschied gibt zwischen Schuld und schuldig fühlen. Diese Unterscheidung kommt auch in Ihrem Publikforum-Artikel vor. Besonders augenfällig sicherlich in dem Fall, wo Betroffene sich schuldig fühlen, obwohl sie keine Schuld tragen.
Es ist ein großes Paradox, dass sich die Opfer schuldig fühlen, auch Scham, also beschämt sind und Scham fühlen. Und die Täter, die sich schämen sollten und die sich schuldig fühlen sollten, tun es meistens nicht. Das ist eine riesige Ungerechtigkeit. Darüber kann ich mich wirklich also geradezu aufregen, dass das so ist auf der emotionalen Ebene. Also, dass die Opfer weiter leiden und die Täter nicht. Ich komme selber eher aus der NS-Zeit. Ich habe sehr viel über NS-Täter gearbeitet und da nach Schuld gesucht und Schuldgefühlen. Auch die Psychologen haben zum Beispiel festgestellt, die haben alle gut geschlafen. Also die waren nicht auffällig, psychisch nicht auffällig, mussten nicht in Therapie gehen, sind nicht zu den Seelsorgern gegangen, während die Opfer der Therapie bedurften.
Sie hatten gesagt, wir kommen von der Schuld in der Kirche ganz schnell zur Vergebung. Jetzt haben wir mit der Schuld schon angefangen und ich würde auch gerne noch ein bisschen länger bei der Schuld bleiben, denn es gibt ja einen alltäglichen Gebrauch von Schuld. Mir geht eine Tasse kaputt, dann habe ich sie entweder runtergeworfen oder sie ist mir entglitten. Unachtsamkeit kann ja auch ein Grund sein für was schief läuft und dann trage ich aber trotzdem eine Mitverantwortung, weil ich hätte aufmerksamer sein können und es gibt absichtliches Handeln. Also ich kann die Tasse auch richtig runter scheppern. Und es gibt natürlich Theologie, also Schuld als theologischen Begriff. Aber was ist denn Schuld im christlichen Sinne?
Ich komme tatsächlich aus dem jüdisch-christlichen Dialog und ich lese sehr gerne die hebräische Bibel. Und da ist Schuld tatsächlich sehr genau definiert. Auch der Unterschied zwischen einer fahrlässigen Verletzung, also das ist, wenn mir etwas entgleitet, wenn ich jemanden verletze oder ein Gesetz verletze, ohne es zu wollen, und der willentlichen und wissentlichen Übertretung eines Gesetzes, also der Verletzung eines anderen Menschen oder einer bestimmten Ordnung. Aus dieser Verletzung, also des Nächsten oder der Ordnungen, der göttlichen Ordnung, entsteht Schuld. Und das ist auch in der christlichen Tradition, also insofern, als wir auf der Bibel, der hebräischen Bibel aufbauen, das Neue Testament steht auf der hebräischen Bibel, verstehen wir Schuld auch so. Also wenn Jesus im Vater unser bittet, vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unserem Schuldigen, dann ist das gemeint. Also eine Verletzung, das kann eine fahrlässige oder es kann auch eine wissentliche Verletzung sein. Und wir werden auch alle immer wieder schuldig. Auch das ist so mit angedacht. Das heißt, wir sind nicht perfekt. Niemand ist perfekt. Die 10 Gebote, wir lügen, wir missachten unsere Eltern, wir begehren unsere nächsten Besitztümer. Also es passiert. Und dafür müssen wir uns vergeben. Uns selber und den Nächsten.
Ja, dieses, wir müssen einander vergeben und bitten um darum, dass uns vergeben wird aus dem Vater unser. Das wird sicherlich im weiteren Verlauf unseres Gespräches noch eine Rolle spielen, weil das eine Forderung ist, die an Betroffene von Seiten der kirchlichen Mitarbeitenden, mit denen sie konfrontiert sind, immer wieder gestellt wird. Also sie sollen den Tätern vergeben. Aber ich würde noch einen Schritt zurück gehen noch einmal. Sie hatten gerade gesagt, Sie kommen stark aus der Befassung mit der NS-Zeit und der Shoah. Von dort aus haben wir die Unterscheidung von Schuld und Verantwortung ganz stark im deutschen Diskurs drinne, vermittelt über Zitate von Holocaust-Überlebenden, die immer wieder sagen, ja, die jüngere Generation, davon gibt es ja jetzt einige nach dem Ende des Nationalsozialismus, trägt zwar keine Schuld, aber eben die Verantwortung dafür, dass es auch nicht mehr wieder passiert. Wenn im christlichen Sinne Schuld vergeben werden soll und um Vergebung jedenfalls gebeten werden kann, Verantwortung kann man doch nicht loswerden.
Also ich weiß, dass das sehr eine wichtige Unterscheidung ist, gerade auch in der deutschen, im deutschen Diskurs. Ich finde, ich würde genauso bei Schuld bleiben. Also wir können auch über Verantwortung sprechen, aber ich glaube, dass diese Schuld tatsächlich in, das ist wie so eine, wenn man Stein ins Wasser wirft, dann passieren da Ringe. Das heißt, als zweite und dritte Generation bin ich immer noch mitschuldig in dem Sinne, dass ich immer noch in der Verantwortung stehe, zu reagieren. Und natürlich müssen wir auch aufpassen, ob wir von alltäglichem Schuldigwerden sprechen. Täglich passieren mir 10 Sachen, in denen ich mich an anderen vergehe in kleinerer Weise, und sie sich gegenüber mir. Und dann gibt es natürlich die großen Übertretungen und sexuelle Gewalt, Mord, Totschlag, es sind fast unverzeihbare Vergehen. Und wir müssen vorsichtig sein, ob wir über kleinere Übertretungen sprechen oder über erhebliche Verletzungen der Ordnung. In jedem Fall gibt es Sachen, die ich tue, für die ich verantwortlich bin, aber wenn ich daneben stehe und zuschaue, dass jemand anderen verletzt, dann bin ich mitschuldig im Sinne, dass ich verpflichtet bin, darauf zu reagieren. Das ist eine sekundäre Schuld, weil ich habe es ja nicht getan.
Ja, also einer von diesen Ringen, die Sie jetzt gerade ins Bild gefasst haben, und ein weiterer Ring wäre dann eben auch, wenn heute Menschen in der Institution Kirche leben, aber sich nicht in ausreichender Weise zum Problem
Absolut.
sexualisierte
Und
Gewalt heute
wir können
verhalten.
über die Kirche sprechen, wir können über die Familie sprechen. Wenn das Kind zur Mutter geht und sagt, mein Vater missbraucht mich sexuell, und wenn die Mutter nicht reagiert, dann macht sich die Mutter mitschuldig. Also oder wenn ein Kind zur Lehrer geht und sagt, ich werde zu Hause geschlagen oder sexuell missbraucht, und die Lehrer reagieren nicht, dann sind die Lehrer auch mitschuldig. Das ist dieses sekundäre. Also dieser zweite Ring. Und den gilt es mitzubedenken, weil der ist auch real. Obwohl eben der Lehrer, die Mutter, die Kirche eigentlich ja nichts getan haben, sind sie trotzdem in der direkten Verantwortung, gegen das Unrecht aufzutreten. Und das steht übrigens so in der Bibel. Also, dass die Gemeinschaft ist verpflichtet, auf die Übertretung zu reagieren und den Übeltäter zu bestrafen, weil wenn der Übeltäter nicht bestraft wird, dann macht sich die Gemeinschaft mitschuldig. Und das ist tatsächlich auch so. Also wenn wir ein Verbrechen nicht ahnden, dann werden wir zu Mitwissern und zu Mittätern, also zu Komplizen an diesem Verbrechen. Und ich glaube, das ist eine ganz hohe Verantwortung, die wir oftmals nicht mitbedenken, weil wir eben wirklich über die Person, also Schuld ist erstmal was Individuelles, insbesondere auch im juristischen Bereich ist es ja nur die Person selber, die angeklagt und die verurteilt wird. Und wenn ich jetzt die Ehefrau bin oder die Lehrerin oder der Kirchendekanin, dann habe ich eigentlich ja nichts damit zu tun. Kann ich, die meisten Leute sagen, ist nicht mein Problem, was geht's mich an? Und das ist aber eigentlich falsch. Also ich finde, wir müssen anfangen, Schuld auch als eine, kollektiv ist jetzt auch sowieso kein schönes Wort, aber als eine kommunale Aufgabe zu betrachten. Und das fällt insbesondere den Kirchen momentan richtig auf die Füße.
Kommunale Verantwortung meint an dieser Stelle also jetzt nicht die Verantwortung von der staatlichen Gemeinde, so wie wir das in Deutschland mit dem Begriff Kommunal immer wieder mal so im
Also
Alltag.
Community, das ist das englische
Community,
Wort.
ja?
Ja, communal,
Ja,
ja.
genau. Also gemeinschaftliche Verantwortung. Also das fällt der Kirche vielleicht schwer, das auch in einer angemessenen Form im Moment zum Ausdruck zu bringen. Gleichwohl hat das ja schon längst begonnen, zum Beispiel in der Praxis der Anerkennungsleistungen, so schwierig die sind, aber die anerkennen ja, dass es in der Institution passiert, das ist auch eine Leistung der Institution, und die Juristinnen und Juristen in der Kirche würden sich jetzt beeilen, an dieser Stelle auch nochmal deutlich zu machen, dass es sich dabei um eine freiwillige Leistung handelt, insofern als dass es keinen Richter und keine Richterin eines weltlichen Gerichts gibt, die das verlangt hat, sondern Die kommen ja auf anderem Wege zustande. Genauso gibt es ja in Gerichtsprozessen, also in Schadensersatz- und Schmerzensgeldprozessen in Deutschland im Moment genau diese Debatte, nämlich wo kommt eigentlich das institutionelle Versagen ins Spiel und wer ist am Ende haftbar, wenn sich sexualisierte Gewalt, und Sie haben gerade gesagt Vergewaltigung, das ist ja auch ein Spektrum der sexualisierten Gewalt, bei vielen Täterinnen und Tätern auch ein eskalierendes Spektrum, ja, und wer trägt eigentlich dafür die Verantwortung, dass Täter und Täterinnen immer wieder Opfer finden konnten? In kirchlichen Kontexten. Ja, also das, wenn man jetzt über gemeinschaftliche Verantwortung spricht, sprechen wir ja über konkrete Taten. Es geht also nicht um darum, das in einem luftfreien Raum zu besprechen, sondern das ist ja immer wieder vorgekommen, dass eben Täter nicht aus ihrem Wirkungskreis entfernt wurden oder nur unzureichend neue Opfer in der Institution finden konnten. Also das ist ja konkret greifbar. Eine Schwierigkeit ist ja, die primäre Schuld, um mal in Ihrem Bild zu bleiben, tatsächlich dem Täter zuzuschreiben und sie ihm damit auch zu überlassen, will ich jetzt mal sagen. Also sowohl nicht die betroffene Person mitschuldig zu erklären, als auch nicht Täter und Täterinnen vorschnell zu entlasten, sondern Schuld tatsächlich zu benennen und dazu zu stehen. Sie kommen darin in Ihrem Artikel zu sprechen. Die Forumstudie ist voll damit für diejenigen, die danach nachlesen wollen, ab Seite 758, schon ziemlich tief drinne in der Studie. Aber das PDF-Dokument, was wir hier unten auch verlinken in den Shownotes, kann man ja da direkt dahingehend ansteuern, also Seite 758. Diese Schuld der Täter, das ist ja genau deshalb auch entscheidend, weil das Schuldigfühlen der Betroffenen dahingehend aufgelöst werden kann, indem man die Schuld der Täter klar benennt. Denn das hat dann wiederum eine Rückwirkung auf die Betroffenen, die sich dann eben weniger schuldig fühlen dürfen können und tatsächlich auch das den Forscherinnen jedenfalls erzählt haben, dass es tatsächlich diesen Effekt hat, in dem Moment, wo Schuld klar benannt wird und verortet wird beim Täter, findet eine Entlastung auf Seiten der Betroffenen statt. Das klingt ja wahnsinnig christlich. Warum fällt es eigentlich so schwer? Du bist der Schuldige und ich entlasse dich als Mitbruder oder Mitschwester oder Kollegin und Kollege nicht so leicht aus dieser Schuld.
Ich meine, alles, was mit Sexualität zu tun hat, ist natürlich im Allgemeinen, aber bei Kirchen im Besonderen ein schwieriges Thema. Also es fehlt uns die Sprache. Die Sprache, die wir haben, ist hochgradig moralisch und ich finde es unheimlich schwierig, über Sexualität zu sprechen. Ich spreche selber ja nicht aus dem kirchlichen Kontext, sondern aus der Universität. Ich war Universitätsprofessorin, habe mit jungen Leuten gearbeitet, wo übrigens natürlich sexualisierte Gewalt immer auch ein Thema war, da Räume zu schaffen, wo ehrlich gesprochen werden kann und wo auch Schuld benannt werden konnte. Also zwischen Party und Trunkenheit und die eine wacht dann auf und weiß nicht mehr, was passiert ist und der andere findet, dass er gar nichts getan hat. Also das waren alles unglaublich komplizierte Geschichten und gleichzeitig es ist unheimlich wichtig, dass wir da zu Klarheit kommen. Und auch da kann man sich, so komisch es klingt, also die Bibel ist ja ein sehr patriarchalischer Text, als Feministin sage ich das. Und auch was Sexualität angeht, jetzt nicht unbedingt die Quelle, wo ich hingehen würde. Aber da wird zumindest versucht, relativ klar zu benennen, was sexuelle Misconduct heißt es auf Englisch, also sexuelles Fehlverhalten bedeuten kann. Und ich glaube, wir brauchen wieder viel klarere Ansagen, wo sexuelles Fehlverhalten, also eigentlich wissen wir es und trotzdem brauchen wir es auch immer wieder, klare Ansagen, wo sexuelles Fehlverhalten stattfindet. Und dann muss es auch öffentlich geahndet werden. Und den Opfern wird eben ganz oft überhaupt nicht geglaubt.
Mir ist an der Stelle halt nur wichtig zu machen, dass es sich halt um Unrecht handelt und um im Zweifelsfall auch vor dem Strafrecht um Verbrechen und nicht um Konflikte. Und das ist für die weitere Befassung, wie uns die Forumstudie gezeigt hat, ja von entscheidender Bedeutung. Denn die Vergebungsforderung an Betroffene, die wird im Kontext dieses Settings gemacht, dass es sich dabei um einen Konflikt handelt. Also nach dem Motto, jetzt mal ganz platt gesagt, vertragt euch doch wieder. Und du musst doch dem Täter vergeben, weil die Kirche als Institution das als Konflikt zwischen dem Täter und der betroffenen Person wahrnimmt und nicht als ein geschehenes Unrecht. Man kann es eigentlich auf den Satz bringen, sexualisierte Gewalt ist kein Konflikt, der irgendwie moderiert und aufgelöst und irgendwie befriedet werden soll. Und das ist aber so das Setting, in das laut Forumstudie die kirchlichen Mitarbeiter ganz häufig geraten. Aus guter Gewöhnung, wenn man sagt, okay, ihr vertragt euch wieder. Und da scheint ja doch Theologie in einem weiteren Sinne eine Rolle zu spielen, weil das ist ja genau dieses, was wir vorhin hatten aus dem Vaterunser, ne? Ist ein Teil des Vaterunsers eigentlich toxisch in dieser Situation?
Da gibt es mehrere Sachen dazu zu sagen. Erstmal ist es nicht ganz falsch. Also erstmal geht es ja darum, in Gemeinschaften weiterleben zu können, weil wir aus bestimmten Gemeinschaften nicht rauskommen. Sagen wir mal Familien. Die sind Familien, auch wenn Verbrechen drin passieren. Aber der Grund, warum diese diese Strategie falsch die ist nicht nur falsch gegenüber den Opfern. Weil für die Opfer kann es sogar gut sein, zu vergeben, weil die Opfer damit sagen, I'm done. Also mit der Vergebung kann ein Opfer sagen, ich will mit dir nichts mehr zu tun haben, du hast keine Macht mehr über mich, ich sage mich los von dieser Vergangenheit. Für die Täter ist die Vergebung eigentlich das Schlechteste, was ihnen passieren kann, weil sie damit eigentlich aus der Veränderung entlassen werden. Also für die Täter ist der Bußprozess, also die Auseinandersetzung mit der Schuld, absolut notwendig, um zu einer Versöhnung mit sich selbst, also wenn wir diesen Begriff der Versöhnung hier nehmen wollen, um zu sich selber zu finden. Wenn einem Täter zu schnell vergeben wird, dann wird der Täter in der Schuld belassen. Also die Verweigerung der Vergebung, der vorschnellen Vergebung, ist eigentlich eine Gnade gegenüber den Tätern, weil sie die Täter zwingt, die Täter und die Gemeinschaft um die Täter herum zwingt, sich mit der Untat auseinanderzusetzen. Und erst in der Auseinandersetzung mit der Untat, mit der Schuld, kann auch eine Veränderung, eine Transformation, eine Konversion oder die Gnade der Versöhnung herauswachsen. Deswegen ist es so wichtig aus meiner Sicht, dass die Vergebung nicht vorschnell gewährt wird. Daraus kann man die Opfer entlassen zu einer gewissen, also es ist nicht die Aufgabe der Opfer, sich zur Rehabilitierung der Täter, für die Rehabilitierung der Täter einzusetzen. Wenn ihnen
Aber es ist ja
vergeben
jetzt
wird.
ohnehin nicht Aufgabe der Kirche, den Tätern zu vergeben. Oder ist es so? Also ich meine, man kann doch nicht, man kann doch keine Schuld vergeben, an der man selbst teilhat und man selber gar nicht die Betroffene ist oder der Betroffene. Also das scheint mir doch
Ja, es
wahnsinnig
ist.
übergriffig zu sein, wenn die Kirche jetzt sagt, wir vergeben die Schuld. Also macht's ja auch nicht. Im Moment gibt es keinen, also das muss man auch nochmal sagen, keine prominente Vertreterin oder Vertreter der evangelischen Kirche und der katholischen Kirche auch nicht, sagt, wir vergeben hier aber den Schuldigen. Die grundsätzlich wichtige Bedeutung der christlichen Vergebung, das verteidigen selbst die, die auch innerkirchlich davor warnen, schnell zu vergeben. Also die sich die Warnung, die Sie gerade ausgesprochen haben, auch zu eigen machen. Es gab und gibt in den letzten Jahren ja auch schon andere Texte und schon andere Autorinnen und Autoren, die sich damit befasst haben. Die sind übrigens auch gar nicht alle so unprominent. Also Heike Springhardt, die jetzige Landesbischöfin der Evangelischen Kirche von Baden, hat darüber geschrieben in einem Buch zur sexualisierten Gewalt und genau davor auch gewarnt, vor diesem Mechanismus, vor allen Dingen von Betroffenen schnell Vergebung für die Täter und am Ende natürlich damit auch für die Institution zu fordern. Ja, aber selbst die beharren darauf, es gibt sowas wie die Christ, also von dem Konstrukt, dass Vergebung zentral wichtig ist für den christlichen Glauben, geht ja niemand ab. Sie problematisieren genau das auch in ihrem Text für die Publikforum, sagen aber auch, also ich habe mich bemüht, den sehr genau zu lesen, es sind die fehlerhaften Vorstellungen von Rechtfertigungslehre und christlicher Vergebung, die hier in eine Rolle spielen. Vielleicht ist das auch nochmal für unsere Hörerin auch nochmal interessant. Es geht also nicht darum, die Rechtfertigungslehre, was auch immer das ist, und die Vergebung ad acta zu legen, sondern sich genau zu überlegen, wie kann man die Betroffenen sensibel richtig verstehen? Habe ich das jetzt richtig verstanden?
Ja, weil was heißt ad acta legen? Also wir kommen ja nicht ohne aus. Also wenn man es ad acta legen könnte und dann was Neues rausholen, was ganz shiny und new ist und wirklich viel besser. Also wenn es eine viel bessere Theorie gäbe, dann könnte man das ja machen. Es gibt es aber nicht. Das heißt, wir müssen tatsächlich mit diesen fehlerhaften Traditionen, die wir an der Hand haben, also die Werkzeuge, die wir kennen, die müssen wir so schärfen und schleifen und einsetzen, dass sie auch funktionieren.
Ja, aber man könnte doch statt vergeben auch vergelten sagen. Ja, also
Vergelt
man
ist auf
könnte
jeden
auch,
Fall richtig.
man
Ich
kann
habe
auch
mit
dem
Vergeltung
Zorn
gar kein.
erstmal Raum geben,
Absolut.
ja.
Also Vergeltung, wie gesagt, ich komme aus dem Bayerischen, da heißt vergelt's Gott, ist was Positives. Also
Oder eine
Vergeltung
Drohung,
heißt
je
erstmal.
nachdem.
Nein, es ist keine Drohung. Vergelt's Gott ist eigentlich sogar was Positives. Es heißt einfach nur, dass es Konsequenzen gibt. Also, dass eben das Gute wird belohnt, das Schlechte wird bestraft, aber es gibt in jedem Fall Konsequenzen. Und das finde ich tatsächlich auch ein zentrales biblisches Prinzip, dass auf Taten Konsequenzen folgen müssen. Das meinte ich auch mit der Schuld hinterher und auch mit diesen Steinen. Also wenn es keine Konsequenzen gibt, positive und negative und vor allem ausgleichende und entschädigende Konsequenzen. Also die Gemeinschaft ist verpflichtet, die Opfer zu erhöhen, to vindicate heißt es auf Englisch, also die Opfer zu entschädigen und die Täter zu bestrafen, weil wenn sie das nicht tun, dann behalten die Täter Recht. Also Unrecht wird dann zu Recht. Und damit es nicht passiert, braucht es Konsequenzen. Und wir können das jetzt Vergeltung nennen. Ich bin da absolut, absolut dabei. Gleichzeitig ist in der jüdisch-christlichen Religion haben wir kein Karma. Wir operieren eben in einer Religion, in der Gott bestraft und vergibt. Also es ist eine Beziehungsgeschichte, durch die wir denken, nicht ein moralisches Gesetz. In asiatischen Religionen ist Karma ein moralisches Gesetz. Das heißt, wenn ich was Schlechtes tue, dann wird was Schlechtes auch irgendwann wieder auf mich zurückfallen. In der jüdisch-christlichen Religion, in der biblischen Religion wird der Wille Gottes auf Erden, muss der erkämpft werden. Also die Gemeinschaft ist verpflichtet, dafür zu sorgen, dass die Schwachen geschützt werden und dass die Untäter bestraft werden. Und es ist eine ganz wichtige Geschichte.
Ich würde gerne mal zu dem Bild des Komposts kommen oder zurückkommen, weil wir den am Anfang schon mal kurz erwähnt hatten. Und Eule-HörerInnen und Leserinnen kennen das auch schon, weil wir das in den Links am Tag des Herrn schon verlinkt hatten und daraus auch zitiert haben, nämlich genau diese Passage aus ihrem Artikel, wo sie im Grunde genommen über die Ökologie von Vergebung sprechen und statt der Entsorgung eben die Kompostierung von Schuld meinen. Jetzt geht es also um die Verarbeitung von Schuld, nicht abarbeiten, wie das ganz häufig in der Forumstudie gesagt wurde, sondern verarbeiten. Ich habe auch einen kleinen Garten, aber vielleicht lohnt es sich doch noch mal kurz einzusteigen. Was meinen Sie mit der Kompostvorstellung?
Also was mir aufgefallen ist, ist, dass ganz viel in unserer Schuldsprache über Reinigung funktioniert. Also wir sprechen über die Hände in Unschuld waschen, über weiße Westen und saubere Hände. Und wir reden auch über Lasten und Bürden, die erleichtert werden und die weggetragen werden. Also wenn wir von Vergebung sprechen, dann sprechen wir von Erleichterung, als könnte diese Last oder diese Sünde auf einen Sündenbock gelagert werden und der trägt den dann weg. Wir heben unsere Bürden auf Christus und der trägt die Last der Welt. Und diese Bilder, diese Bildsprache von Schuld als entweder Makel und Schmutz oder als Bürde und Last, die in jedem Fall irgendwie verschwinden sollen, also durch Abwasser weg, wegfließen oder eben irgendwo weggetragen werden und entsorgt und entfernt werden. An dieser Bildsprache habe ich mich dann entlang gehangelt, um darauf zu bestehen, dass das so nicht passieren kann. Also auch unsere Müllabfuhr fährt den Müll nicht irgendwo hin und unser Abwasser verschwindet nicht einfach in der Erde, obwohl wir das gerne glauben. Also wir glauben da
Ja,
ganz fest dran, auch wenn dann
für uns häusliche NutzerInnen ist es so, ja, aus
ja,
den Augen, aus
genau.
dem Sinn, ja.
Auch wenn das Plastik dann wieder zurückschwimmt und die Kloake auch. Also das ist eine ganz wichtige Fiktion eigentlich, an die wir wirklich ganz fest glauben. Aber sie ist trotzdem falsch. Sie ist auf jeden Fall falsch und sie ist auch in diesen Schuld- und Vergebungsdiskursen falsch. Und dagegen setze ich eben das Bild entweder einer Kläranlage, das war auch ein tolles Bild, wenn man sich das mal vor Augen führt, oder des Kompostierens. Und zwar habe ich da in keinster Weise den Gartenkompost vor Augen, sondern irgendwie Giftmüll. Also richtig heftige Halden, die eigentlich wirklich gar nicht gerne verschwinden, sondern mit denen man richtig arbeiten muss. Und dann habe ich eben mich an das alte Bußsakrament wieder zurückerinnert. Im Katholischen sind es 3 Schritte, im Jüdischen sind es sogar 5 oder 7, aber ganz klare Vorgaben, was passieren muss. Und zwar in einem wiederholten Prozess. Also das ist auch nicht nur einmalig, sondern es sind mehrere Prozesse. Und die, denke ich, sind sehr hilfreich, um über sexuellen Missbrauch, über insbesondere kollektive Schuldzusammenhänge nachzudenken. Der erste ist die Contrition Cordis, also die herzliche Reue. Und die Frage, wie herzliche Reue entsteht. Weil wir haben ja gesagt, Täter fühlen sich erstmal nicht schuldig. Reue ist aber ein Gefühl oder des Gewissensbiss. Das muss aber kultiviert werden, indem zum Beispiel Entschuldigungen ausgesprochen werden oder indem ein Schuldspruch gesprochen werden. Erst dann, wenn eine Gemeinschaft Schuld markiert, kann auch Reue entstehen. Und deswegen sind auch zum Beispiel offizielle Schuldbekenntnisse zu sexuellem Missbrauch wichtig. Auch wenn es stellvertretend stattfindet, auch wenn es irgendwie offiziell stattfindet, kultiviert es Reue. Das zweite sind,
Entschuldigung, da gehe ich mal kurz rein,
ja.
weil die Betroffenen in den letzten Wochen und auch Jahren immer wieder sagen, dass diese stellvertretenden Schuldanerkenntnisse, wenn sie denn von der Kirche und von VertreterInnen der Kirche gemacht werden, eben nicht ausreichen. Also jetzt im Widerspruch zu dem, was Sie sagen. Aber ich denke, das hat was damit zu tun, dass sie eben als nicht glaubwürdig empfunden werden, solange den Tätern in der Institution, wie sage ich umgangssprachlich, nichts passiert. Und Reue kann man, wie Sie gerade schon gesagt haben, versuchen zu erwirken, aber wenn der Täter es nicht bereut, dann steht man so ein bisschen mit leeren Händen da.
Es gibt nichts Schnelles und es gibt auch nichts, was auf Anhieb funktioniert. Deswegen auch das Kompostmodell. Also es ist klar, es muss wiederholt und häufiger und über einen längeren Zeitraum. Und nur um nochmal die drei Interventionen, die alle drei gleich notwendig und wirksam sind. Also
Also die
erstmal die
laufen auch nicht
Contritio.
nacheinander ab, sondern ineinander
Nee,
verschränkt.
genau.
Das
Also
zum
die
Verständnis.
Contritio, genau. Das zweite ist die Confessio, also die war früher Beichte, aber ich würde das als alle Formen von Wahrheitssuche, Wahrheitsfindung, Wahrheitsaussprechen benennen. Also auch diese Forumsstudie, Untersuchungen, aber auch Räume, in denen Betroffene aussagen. Auch ein Gerichtssaal, in dem eine Aussage gemacht wird, ist in dem Fall eine Form der Confessio Oris, also der mündlichen Aussprache, weil es geht da wirklich um die Sprachfindung und um Wahrheitsfindung. Und wir wissen die Wahrheit noch gar nicht und es wird auch noch mal 10 Jahre dauern, um immer wieder neue Untersuchungen, Ausschüsse, Kommissionen, die tatsächlich da der Wahrheit näher kommen können.
Das ist genau das, was mit dem Begriff Aufarbeitung nämlich gemeint ist, in dem wirklich emphatischen Sinne von Aufklärung, Aufdeckung und
Genau.
Bearbeitung dessen, was dann zutage tritt. Das ist genau das, was in einer anderen Sprache wir auch besprochen haben in den Ausgaben mit Friederike Lorenzeney und Xavier Torzan in anderer Sprache hier nochmal klar gemacht. Also die Wahrheitssuche, die dann als Ergebnis auch Teil des institutionellen Gedächtnisses wird. Ja, also auch eine Wahrheit
Ja, genau.
über sich selbst, eine Wahrheit über die eigene Kirche gelernt und zu Herzen genommen haben.
Ja, genau, das ist genau richtig. Und der dritte ist dann die Satisfactio opere, also die Taten der Entschädigung. Das sind dann tatsächlich die ganz konkreten Formen der, und das Wort Wiedergutmachung ist auf jeden Fall ja da auch sehr problematisch, weil es geht eigentlich nicht darum, irgendwas wieder gut zu machen, aber es geht darum, den Schaden so weit wie möglich diesem Schaden entgegenzuwirken. Und da gehört alles rein von Geldern, Zahlungen an Betroffene, aber auch Unterstützungsmaßnahmen an. Ich würde das eigentlich nicht als eine Wiedergutmachung im Sinne von oder auch Bestrafung im Sinne von Zahlungen bezeichnen, sondern tatsächlich im Sinne von Reparationen, sondern wirklich in Form von Investitionen. Also das sind Gelder, die investiert werden, um eine andere Zukunft möglich zu machen. Also dieser dritte Bereich ist mindestens so wichtig wie der zweite und der erste. Und die müssen dann wiederholt werden. Also es sind keine einmalige Leistungen, sondern sie sind rituell. Also es sind Rituale, die tatsächlich, je öfter sie wiederholt werden, je nach unterschiedlichen Kontexten und Formen, dann immer wirksamer werden. Und meine These wäre, dass sie in der Kombination eine Veränderung bewirken. Und zwar sowohl auf der individuellen Ebene, also unter den Opfern und Tätern, als auch auf der institutionellen Ebene. Also das Ziel dieser Arbeit, wenn man es als Arbeit bezeichnen möchte, oder dieser Interventionen, dieser Strategien, ist eine grundlegende Veränderung. Und das ist auf jeden Fall mit dem Kompost auch gegeben, weil das Ziel eines Komposts, und ich, wie gesagt, mal in meinem Kopf ist es Giftmüll, also richtig giftiger Müll. Das Ziel einer Kompoststrategie ist irgendwann eine lebendige, also einen lebendigen Grund zu haben für was Neues. Und auch das Wissen darum, dass die Zukunft nur auf der überarbeiteten, auf dem Boden des Alten ja wachsen kann. Also wir gehen ja nicht auf einen anderen Planeten und wir haben auch keine andere Kirche und wir werden auch keine anderen Familien haben. Also wir müssen sie so verfeinern, dass wir wirklich nochmal ganz neu aufeinander wieder zugehen können. Das wäre so mein, also wenn ich Versöhnung beschreiben müsste, was das ist, und das ist wirklich für mich das absolute Ende des Prozesses. Und auf keinen Fall der Beginn, der Anfang des Prozesses, sondern wirklich dessen, wo wir gerne hinkommen wollten, dann bedeutet das, dass wir uns ganz neu als neue Personen, als neue Menschen nochmal neu begegnen können.
Aber ich würde noch einen halben Schritt zurückgehen und sagen, Sie reden also von wiedergutmachenden Werken, in Anführungszeichen. Ne, wieder, das klingt so, ne, nicht Werke, sondern Glaube allein. Ne, resoniert es für Protestantinnen und Protestanten jedenfalls. Und von symbolischen und exemplarischen Gesten der Restitution, die hinzukommen zu der finanziellen Entschädigung. Jetzt sprechen unsere Kirchen in Deutschland, beide großen Kirchen, mit Absicht nicht von Entschädigung, sondern von Anerkennung. Das hat eine juristische Dimension. Und weil man eben den juristischen Begriff der Entschädigung nicht wollte, hat man eben den der Anerkennungsleistungen genommen, die jetzt auch nochmal eingeführt sind im Diskurs auf die tatsächlichen Geldzahlungen, obwohl nicht zuletzt die Forumstudie zeigt, dass sich Betroffene von der Institution auch noch eine ganz andere Form der Anerkennung wünschen. Das fängt ganz einfach schon damit an, als Betroffene mit der Tat wahrgenommen zu werden. Dann sicherlich auch eine Form der öffentlichen Kenntlichmachung und Verantwortungsübernahme. Damit hatten wir beide Gespräche mit den beiden Forumwissenschaftlerinnen beendet. Und das ist eine große Herausforderung für die Kirche, weil es ja heißt, Dinge zu benennen, die immer wieder passiert sind, in großer Menge passiert sind und wo es wenig Leute gibt, außer den Betroffenen, die sagen, oh, bitte macht das öffentlich. Ja, also, und da gibt es auch noch ein großes Rätseln darüber, wie das eigentlich funktionieren kann, so dass es nicht als entlastendes Wegarbeiten, sondern als anerkennendes Bearbeiten geschehen kann. Also braucht sicherlich vielleicht nicht überall eine Kupferplakette, aber wenn man so, wie geht man zum Beispiel mit Orten um, von denen man weiß, das sind schlimmste Taten passiert, kann da einfach weiter Gemeindeleben stattfinden, kann da weiter diakonisch gearbeitet werden, gepflegt werden, können da weiter Kinder und Jugendliche leben und vielleicht zukünftig sichere Orte finden. Also das sind viele, viele Fragen, die sich hier ansammeln, die wir jetzt auch nicht in Gänze bearbeiten können, aber ich wollte nochmal zurück zu den wiedergutmachenden Werken. Spendenzahlungen, Gebete, Fasten und Enthaltsamkeit werden von Ihnen in
Traditionell.
Ihrem Artikel da erwähnt und das ist ja auch
So war es wohl
traditionell.
früher. Ja,
So war das
genau.
wohl früher. Und der Trick besteht, das habe ich jetzt auch gelernt, in der Wiederholung des Ganzen. Also in einem positiven Sinne ritualisiert, vielleicht nicht mehr so sehr, wie man das im Alltagssprachgebrauch in Deutschland jedenfalls auch abwertend meint, nach dem Motto, das macht man dann nicht mehr mit ganzem Herzen, sondern eben so als Ritual. Ja, sondern sie meinen ritualisiert, tatsächlich eingerichtet, nach ordentlicher Ordnung, ordiniert zu sagen, das machen wir immer
Ich
wieder.
meine,
Ja.
was wäre, wenn die Gemeinden, also wenn man tatsächlich Spendenaufrufe hat, das institutionalisieren als eine Aufgabe aller Gemeinden, da immer wieder dran zu denken? Also was wäre, wenn wir Kollekten für die Opfer sexualisierter Gewalt hätten? Das wäre ein Ritual, an dem alle Kinder, Frauen in der Gemeinde erinnert würden, ach, das gibt's. Das passiert. Also es hätte ja gleichzeitig eine Wirkung auf die Öffentlichkeit, auf die Veröffentlichung. Es hätte eine aufklärende, eine bildende Wirkung zum Beispiel. Also so meine ich das, dass wir, damit
Ja.
wird es institutionalisiert und damit wird die Diskussion, die Qualität der Auseinandersetzung, aber auch die, wer daran teilnimmt zum Beispiel, verändert sich darüber.
Also Spendenzahlungen, Kollekten, das hatten Sie genannt, Gebete schwer zu fassen, gehe ich jetzt mal dran vorbei, liebe Hörerinnen und Hörer, aber Fasten. Also ich fände das jetzt nämlich ein bisschen peinlich, muss ich ganz ehrlich sagen, wenn jetzt zum Beispiel Bischöfinnen und Bischöfe, Synodenpräsidenten und Präsides und Präsidentin der Landeskirchenämter, die dazu ja reichlich Anlass hätten, jetzt sich zu einem öffentlichen Fasten begeben würden und das Büßergewand anziehen.
Natürlich ist es peinlich, und natürlich können wir da auch nicht zurück. Also das sind so die Werkzeuge, die uns die Tradition an die Hand geben. Wir haben die Formen verloren, wir haben die Sprache verloren. Dafür, wenn uns was ganz schrecklich, schrecklich ist. Also sexualisierte Gewalt ist einfach was Schreckliches, dass das Menschen passiert, und dass sie alleingelassen werden und das Leiden dafür. Und dann ist die Frage, welche Formen, was habe ich eigentlich, um das irgendwie auszudrücken? Und was passiert, wenn ich keine Formen habe, in denen ich das ausdrücken kann? Dann wird es
Ja.
nämlich, also meiner Meinung nach, wird es irgendwann entweder zu Gleichgültigkeit, Zynismus, Einsamkeit oder tatsächlich auch Mental Health. Also irgendwann wäre ich einfach nur depressiv,
Ich glaube,
weil ich es nicht
mein
ausdrücken kann. Also das meine ich damit. Und ich sage
Ja.
nicht, dass wir alle fassen sollen, aber also schön wäre, wir würden da noch mal kreativ werden an dem Punkt. Das ist eigentlich, was ich damit gemeint habe.
Ja, mein
Ja.
Unbehagen kommt ja, also kommt aus zwei Gründen, glaube ich. Erstmal, weil ich so eine öffentliche Darstellung als Zurschaustellung auch empfinden würde. Das hat vielleicht was mit meinem eigenen Charme oder Verhältnis zur Öffentlichkeit und Privatheit zu tun. Ja. Also
Aber
was
geht es nicht
überhaupt?
genau darum, dass wir eine Sprache finden, dass wir ausdrücken und dass wir zeichenhaft was nach außen tragen? Weil wenn wir es nicht nach außen tragen, dann bleibt es innen. Und in der Innerlichkeit ist auch das Verschweigen. Und im Verschweigen tun wir den Betroffenen auch nichts Gutes.
Mein zweiter Widerhaken an der Stelle ist konfessionalistisch von mir aus. Ja, also ihr kommt da als lutherischer Christ nicht dahin, eben, dass die Werke es nicht sind. Wenn wir bei so einer
Ja, das.
öffentlichen Darstellung wären oder auch zur Schaustellung, ich bleibe jetzt mal bei der Spitze, dann erscheint mir eben der Eindruck zu sagen, dass es sich dabei um eine per se auch öffentliche Entlastung handeln kann. Das ist nicht das, was Sie meinen, das weiß ich, weil ich ja Ihren
Ja,
Artikel
vor allem,
gelesen
nee,
habe und
und
da steht ja
genau, aber
drin,
es ist,
hören
aber
wir
es
auf,
ist
die
auch
Kirche zu
falsch.
reinigen. Ja?
Es ist absolut falsch. Also Martin Luther hatte recht, dass er das abgelehnt hat, weil er gesagt hat, dass man sich mit diesen Werken, also der Contritio, der Confessio und der Satisfactio, dann erst die Versöhnung erkaufen möchte. Und das geht nicht. Und da hat er recht gehabt. Weil man das eben, man kann weder beweisen, dass man reuig ist, noch kann man genug zahlen, noch kann man genug beichten. Also man kann sich das nicht erkaufen. Aber er hat diesen ganzen Prozess in der Rechtfertigungslehre umgedreht. Und er hat gesagt, zuerst kommt die Gnade ist bedingungslos. Aber aus dieser Gnade heraus, aus dem Wissen um die bedingungslose Annahme durch Gott, folgen dann die Werke der Buße. Und die lutherische Frömmigkeit, die lutherische Bußfrömmigkeit war erheblich performativ und die waren sehr, sehr strikt und körperlich und aktiv. Also
Ja.
das ging nicht alles nur nach innen. Und der Vorteil an der Veräußerlichung, also indem er etwas von innen nach außen trägt, ist, dass es eben auch im sozialen Raum Wirkung zeigt. Also wir kommunizieren, und wir müssen über Schuld kommunizieren zwischen den Personen. Und deswegen muss es irgendwelche Formen finden, indem wir das nach außen tragen. Das ist, warum mir das so wichtig ist, dass wir eine Äußerlichkeit und eine performative Form für diese Schuld finden, weil sie sonst in der Sprachlosigkeit und im Schweigen bleibt, die wir eben mit dieser Rechtfertigungslehre haben. Und dann können wir nur noch über die Versöhnung reden und es passiert aber nichts.
Direkt nach Erscheinen der Forumstudie gab es so eine kleine theologische Diskussion, auf die ich persönlich, so aus der Rolle des Berichterstatters, gesagt habe, ist das jetzt überhaupt dran? Deshalb würde ich jetzt überhaupt noch mal einen Schritt zurückgehen wollen und sagen, was macht das Theologisieren, auch das, was wir jetzt gerade gemacht haben, eine Stunde lang, was macht es jetzt eigentlich mit Betroffenen, die mit der Kirche und mit ihrem Glauben abgeschlossen haben? Die sagen, das ist doch eure Angelegenheit, macht es für euch aus, von mir aus, aber das hat eigentlich mit mir nichts zu tun. Wo ist in der Debatte überhaupt der richtige Ort für eine theologische Beschäftigung, die immer auch eine Selbstbeschäftigung für eine Kirche ist? Also wie können wir das angesichts dessen machen, dass wir wissen, dass viele Betroffene diese Gemeinschaft nicht teilen?
Also ich glaube, dass auch Betroffene Theologie betreiben. Auch da gibt es durchaus Ansatzpunkte. Also der Lamentation, des Protests, des Wehklagens, des Zornes, der Rache, Psalmen. Also ich könnte ganz viele Ansätze der theologischen Auseinandersetzung aus Perspektive der Opfer anbieten, auch die Frage, wo findet man nach einer solchen Verletzung wieder Vertrauen? Wo kommt die Kraft her zum Weiterleben? Wie überlebe ich? Was bedeutet Heilung? Es sind alles theologische Fragen, die sich nochmal stellen, glaube ich, aus Perspektive der Opfer. Und die haben mindestens so viel Gewicht und Wert und vielleicht wahrscheinlich sogar mehr Gewicht und Wert als die Frage nach der Schuld der Täter und der Institution. Also das, was wir, worüber wir gesprochen haben, ist ein kleiner Teil und es sollte auch gar nicht der größte Teil sein. Also wir wissen, dass auch die Forumstudie ganz viel über Täter und Täterinstitutionen und was man jetzt macht und wie man weitermacht, sich damit beschäftigt. Und es ist aber eigentlich nicht der erste Schritt. Es ist eigentlich der zweite Schritt. Also eigentlich ist der Anfang und der Fokus müsste eigentlich auf der Erfahrung der Opfer und auf den theologischen Fragen, den theologischen und den ethischen Fragen der Opfer bestehen. Und das wäre, ist auf jeden Fall nochmal eine zweite Runde, die wir da drehen müssten. Aber mir ist es ganz wichtig zu sagen, dass diese Schuldfrage ist eigentlich nicht die wichtigste theologische Frage, die sich aus der Forumstudie ergibt, sondern wirklich die sich aus der Opfer, also die sich aus der Täterperspektive ergibt. Und das ist aber, die sind nicht die wichtigen. Die waren die wichtigen, aber die sind jetzt dürften sie eigentlich nicht mehr die wichtigen sein. Eigentlich müssten wir wirklich die Perspektive der Opfer mindestens so sehr im Blick haben wie die Perspektive der Täter.
Frau von Kellenbach, herzlichen Dank für das Gespräch. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit bis hierher. Ich empfehle euch gerne noch einmal die beiden Podcast-Episoden mit Friederike Lorenz-Sinai und Xavier Tozdan, den beiden Forscherinnen, die an der Forum-Studie mitgewirkt haben, zum Nachhören und zum Vertiefen. Wir freuen uns über eure Kommentare und Hinweise in der Kommentarspalte im Magazin per E-Mail an redaktion@eulemagazin.de oder auch auf den Social-Media-Plattformen. Liked und teilt diesen Podcast, damit er sich gut verteilt und auch andere Menschen zu hören bekommen, was wir gerade zum Schwerpunktthema Missbrauch evangelisch in der Eule veröffentlichen. Vielen Dank fürs Zuhören und bis bald.